Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute reisen wir durch fast 2.500 Jahre Schwertgeschichte. Von den frühen Kelten bis zur Renaissance.
Genau. Wir starten in einer Zeit, die viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Die Latenzeit. Das ist so um 450 vor Christus.
Aber davor gab es doch schon Schwerter, oder? Die Hallstattzeit?
Korrekt, die Hallstattzeit, etwa 800 bis 450 vor Christus, war die frühe Eisenzeit. Da hatte sich die Eisenverarbeitung in Europa schon ausgebreitet. Aber die Schwerter, die sahen noch ziemlich genau aus wie ihre bronzenen Vorgänger.
Also Form blieb gleich, nur anderes Material?
Exakt. Erst mit der Latenzeit ändert sich das wirklich. Da entwickelt sich eine ganz eigene Schwertform. Dünn, zweischneidig, gerade Klinge aus Eisen. Die Klingenlänge liegt meist zwischen 60 und 80 Zentimetern. Einzelne Stücke können auch knapp drüber liegen.
Das ist ja schon ordentlich lang.
Ja, und interessant ist die Konstruktion. Angel und Klinge waren aus einem Stück geschmiedet. Keine separaten Teile. Manchmal gab es eine kleine Verdickung am Übergang zum Griff, aber die war aus einem Guss, nicht angelötet oder so.
Moment, aus einem Stück, nicht mit separatem Bügel?
Genau, aus einem Stück. Und wenn's eine Verdickung gab, wie erkläre ich das? Die diente vor allem dazu, die Griffschalen zu fixieren und den Griff strukturell zu stabilisieren. Nicht primär Handschutz, eher praktische Konstruktion, damit der Griff fest sitzt.
Oh, verstehe. Also mehr konstruktivtechnisch als defensiv gedacht.
Genau so. Und was mich immer fasziniert, diese Schwerter entwickelten sich mit der Zeit zu fast reinen Hiebwaffen. Die Spitze wurde weniger wichtig.
Aber warum? Stechen ist doch auch effektiv.
Gute Frage. Es gab da regionale Unterschiede. Manche Völker setzten mehr aufs Hieb, andere behielten die Stichfunktion bei. Hängt auch mit Kampfstilen und...
Und der Rüstung zusammen, oder?
Richtig. In der Latenzeit gab es noch keine schweren Panzerungen wie später im Mittelalter. Der Hieb war da durchaus effektiv. Und diese Schwerter, von ihrer Form her, waren sie Vorläufer der Sparta.
Sparta, das ist dann römisch.
Wird's später, ja. Aber die Form entwickelt sich schon hier. Und dann gibt's noch was Spannendes. In der Latenzeit tauchen die ersten Schwerter mit Stempelmarken auf.
Warte, wie? Richtige Markenzeichen? Vor über 2000 Jahren?
Ja, wobei wir nicht
ganz sicher sind, was die bedeuten.
Genau, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Es könnten Herstellermarken sein, aber das ist nicht endgültig bewiesen. Vielleicht auch Besitzermarken oder sowas.
Aber krass, dass die schon an sowas dachten. Das ist quasi mittelalterliche, eisenzeitliche Qualitätskontrolle.
Könnte man so sehen. Was mir aber wichtig ist zu klären, wir reden hier von der Latenzeit als Epoche. Das wird oft verwechselt mit keltisch.
Die Begriffe sind nicht synonym?
Nein, und das ist ein häufiger Fehler. Die Latenzeit ist eine zeitliche Epoche, 450 bis etwa 100 vor Christus. Die Kelten sind ein Kulturkreis, der schon früher existierte, ab etwa 800 vor Christus mit der Hallstattzeit bis zur römischen Zeit, in manchen Regionen wie Irland, sogar bis ins Mittelalter.
Das heißt, ein Schwert kann aus der Latenzeit sein, ohne je einen Kelten gesehen zu haben?
Exakt. Und umgekehrt. Ein keltisches Schwert kann auch vor der Latenzeit existiert haben. Die Zeiträume überschneiden sich, aber sie sind nicht identisch.
Okay, das ist eine wichtige Unterscheidung. Aber sag mal, diese ganzen Schwerter, wie schwer waren die eigentlich im Alltag zu tragen?
Die Laternenschwerter mit 60 bis 80 Zentimeter Länge wogen meist so zwischen 900 Gramm und vielleicht 1,2 Kilo.
Echt nur? Das ist ja weniger als manche moderne Repliken.
Stimmt. Die waren gut ausbalanciert. Und der Schmiedeprozess war schon richtig ausgeklügelt. Die haben Renneisen aus Holzkohleverhüttung genommen und dann verschiedene Eisenstreifen feuerverschweißt.
Klingt aufwendig.
War es auch. Teilweise haben sie kohlenstoffreicheren Stahl für die Schneiden genommen und den auf einen zähen Eisenkern aufgeschweißt. So hatten sie eine harte, scharfe Schneide und trotzdem eine flexible Klinge, die nicht sofort bricht.
Das ist ja schon richtig raffiniert für die Zeit.
Absolut. Und was viele nicht wissen, der Wechsel von Bronze zu Eisen war nicht nur eine Materialfrage. Eisen war schlicht viel verfügbarer.
Verfügbarer als Bronze?
Ja, weil Bronze aus Kupfer und Zinn besteht. Zinn war in Europa ziemlich selten, musste oft importiert werden. Eisenerz dagegen gab es überall. Das bedeutete, mehr Menschen konnten sich Waffen leisten.
Also eine Art demokratisierende Wirkung?
In gewisser Weise, ja. Und bei Eisen war vor allem die Verfügbarkeit super. Und die Zähigkeit. Gute Bronze kann sogar ziemlich hart sein, aber Eisen ließ sich leichter beschaffen. Und man konnte damit längere, dünnere Klingen schmieden, die stabil blieben.
Krasser technologischer Sprung.
Total. Und wenn man sich diese Schwerter heute anschauen will, es gibt einige beeindruckende Originale in Museen. Das British Museum in London hat eine gute Sammlung, auch das Landesmuseum in Zürich.
Oh, das wäre mal einen Besuch wert.
Auf jeden Fall. Man sieht da diese feine Handwerkskunst direkt. Die Klingen sind oft erstaunlich dünn und elegant. Ganz anders als das, was man sich vielleicht unter einem Barbarenschwert vorstellt.
Stimmt, das Klischee ist ja immer schwer, klobig, primitiv.
Genau, aber das ist weit gefehlt. Diese Latem-Schwerter waren technisch auf hohem Niveau und sie bildeten die Grundlage für alles, was danach kam.
Und das danach schauen wir uns dann in den nächsten Teilen an?
Genau, von den Römern über die Wikinger bis zu den Rittern. Aber das alles hat hier seinen Anfang genommen, in der Latenzzeit, vor über 2000 Jahren. Die Römer hatten ein echtes Händchen dafür, militärisch von anderen zu lernen. Das sieht man perfekt bei ihren Schwertern.
Du meinst, die haben sich Ideen bei besiegten Gegnern abgeschaut?
Nicht nur abgeschaut, übernommen und verbessert. Es wird vermutet, dass die Latenschwerter über angeheuerte keltische Reitertruppen in die römische Armee gelangten. Diese Kelten kämpften als Hilfstruppen für Rom.
Also haben die Römer gesehen, wie gut diese Schwerter funktionieren und
daraus die Sparta entwickelt. Genau. Die römische Sparta hatte eine Länge zwischen 75 und 110 Zentimetern. Die Klinge war 4 bis 6 Zentimeter breit.
Die Sparta konnte deutlich länger werden, bis zu 110 Zentimeter, während Latenschwerter meist bei 60 bis 80 Zentimetern lagen.
Stimmt. Und interessant ist, anfangs wurde die Sparta hauptsächlich von berittenen Hilfstruppen genutzt. Die längere Reichweite war vom Pferd aus ideal. Aber spätestens im 2. Jahrhundert übernahm auch die Infanterie diese Waffe.
Moment, aber die römische Infanterie hatte doch das Gladius.
Richtig.
Das kurze Schwert.
50 bis 58 Zentimeter lang.
Okay, langsam. Also, warum der Wechsel?
Das Gladius war perfekt für den klassischen römischen Nahkampf. Enge Formation, Schild an Schild, schnelle Stiche zwischen den Schilden hindurch. Brutal effizient.
Aber
im 2. und 3. Jahrhundert änderte sich die Art der Kriegsführung. Die Römer kämpften zunehmend gegen germanische Stämme mit längeren Waffen. Die Formationen wurden lockerer. Es gab mehr Kleinkriege und Grenzscharmützel.
Und da brauchst du mehr Reichweite.
Genau. Die Sparta bot die größere Reichweite und war vielseitiger. Du konntest damit kraftvoll hieben und gezielt stechen. Im Einzelkampf und bei weniger geschlossenen Formationen war das ein riesiger Vorteil.
Also eine taktische Anpassung an neue Gegner und neue Kampfsituationen.
Exakt. Im 3. Jahrhundert hatte die Sparta das Gladius dann weitgehend verdrängt. Wobei das interessant ist mit dem Gladius, das hatte sie schon im 3. Jahrhundert vor Christus aus einem Schwerttyp der iberischen Kelt-Iberer entwickelt.
Warte, die Römer haben also sowohl das Gladius als auch die Sparta von anderen übernommen?
Genau das meine ich mit, die Römer hatten ein Händchen fürs Lernen. Das Gladius war über Jahrhunderte das Standardschwert der römischen Infanterie. Aber als es nicht mehr passte, haben sie gewechselt.
Das zeigt echte Flexibilität.
Total. Und es gab ja nicht nur römische Schwerter in dieser Zeit. Bei den Galliern gab es in der späten Latänezeit richtig lange Kavalleriewaffen, über einen Meter, mit gerundeter Spitze, eher Hiebschwerter. Aber frühere gallische Schwerter hatten durchaus Spitzen für Hieb und Stich.
Aber warum?
Keine Spitze. Vermutlich Kampfstil und Tradition. Die Gallier setzten auf wuchtige Hiebe von oben. Gegen ungepanzerte oder leicht gepanzerte Gegner war das effektiv.
Wobei die römischen Schwerter ja beide Optionen hatten, Hieb und Stich.
Richtig, und das war ein Vorteil in der Vielseitigkeit. Aber es gab noch was Spektakuläreres, das Falx.
Das klingt exotisch.
Ist es auch. Das Falx war ein Krummschwert, das über die Thraker und die mit ihnen verwandten Daker aus dem Balkan und dem Donauraum in den römischen Kulturkreis gelangte.
Ein Krummschwert? Bei den Römern?
Ja, wobei es ursprünglich die Waffe der Gegner war. Aber die Länge? Die variierte teils erheblich, von 50 bis zu 130 Zentimetern.
130 Zentimeter? Das ist ja fast doppelt so lang wie ein Gladius.
Genau. Die kurzen Varianten wurden einhändig geführt, die langen zweihändig. Und diese langen Falks waren extrem gefährlich. Die Klinge war nach innen gebogen und auf der Innenseite geschliffen.
Was machte die so gefährlich?
Mehrere Dinge. Erstens, die Krümmung erlaubte Hieb- und Reißbewegungen. Du hast nicht nur die Wucht, sondern auch eine ziehende Bewegung entlang der Schneide.
Wie eine Sense.
Gutes Bild. Zweitens, die Falks konnte Schilde umgehen und zielte auf ungeschützte Stellen, Kopf, Arme, Beine. Und drittens, sie konnte römische Rüstungen durchschlagen.
Echt?
Die römischen Soldaten in den Dakerkriegen erlebten das hautnah. Die Falks verursachte schwere, klaffende Wunden. Die Römer mussten ihre Helme verstärken, mit Kreuzstreben auf der Helmkuppel und zusätzlichen Schutz für Arme und Beine entwickeln.
Wahnsinn! Das heißt, eine Waffe hat die römische Rüstungsentwicklung direkt beeinflusst?
So ist es. Das Falks war eine der wenigen antiken Waffen, die so eine direkte Anpassung erzwang. Zeigt auch, dass die Römer pragmatisch waren.
Die haben erkannt, wenn wir gegen diese Waffe kämpfen, müssen wir unsere Ausrüstung anpassen.
Genau, aber interessant ist auch, zum Ende der Antike hin übernahmen die europäischen Völker, auch die Germanen, die lange Sparta, das charakteristische Schwert der Epoche. Allerdings war sie hauptsächlich eine Elitewaffe, also eher bei der adligen Kriegerelite zu finden.
Also einen ähnlichen Stil wie das Gladius?
In der Länge ja, wobei die Formen variierten. Lange Schwerter waren Mangelware oder Luxusgüter. Das ändert sich erst später wieder.
Das ist schon faszinierend, wie sich diese Entwicklungen gegenseitig beeinflusst haben. Die Römer übernehmen von den Kelten, passen sich an die Daker an, kämpfen gegen die Germanen.
Genau das ist der rote Faden. Schwerter entwickeln sich nicht isoliert. Es ist immer ein kultureller Austausch durch Handel, Söldnerdienste oder Kriege.
Und wie geht's weiter nach der Antike?
Da wird's richtig interessant. In der Völkerwanderungszeit übernehmen die Germanen die Sparta und entwickeln sie weiter. Aber das ist die nächste Station unserer Reise. Die Völkerwanderungszeit war eine Phase des gewaltigen Umbruchs. Völker zogen durch Europa, Reiche zerfielen, neue entstanden und mittendrin die Sparta.
Die römische Sparta blieb also im Einsatz.
Nicht nur im Einsatz. Sie war weiterhin weit verbreitet. Zahlreiche Völker übernahmen das Schwert. Die Goten, die Franken, die Langobarden, alle nutzten sie. Aber die Germanen, die entwickelten die Sparta richtig weiter.
Inwiefern weiter?
Sie machten sie länger und schwerer. Die römische Sparta hatte ja zwischen 75 und 110 Zentimeter. Die germanische Version wurde teils noch länger, massiver, mehr Wucht im Hieb.
Aber das macht sie auch teurer in der Herstellung, oder?
Absolut. Und genau da wird's interessant. Die Sparta war nicht für jeden. Sie galt als Waffe der Vornehmen und Wohlhabenden.
Also ein Statussymbol.
Genau das. Stell dir vor, eine Sparta herzustellen dauerte Wochen. Du brauchst gutes Eisen, einen erfahrenen Schmied, viele Arbeitsstunden. Das konnte sich der einfache Mann nicht leisten.
Was hatte der einfache Mann dann?
Das Sachs. Ein kurzes, einschneidiges Hiebmesser. Viel einfacher zu schmieden, günstiger im Material. Und das wurde auch für den einfachen Hausgebrauch hergestellt.
Hausgebrauch? Als Werkzeug?
Genau. Das Sachs war vielseitig. Du konntest damit Holz bearbeiten, Fleisch schneiden, dich im Notfall verteidigen. Eine Art Allzweckwaffe für den Alltag.
Also klare soziale Unterschiede. Die Elite kämpft mit der Sparta, das Volk hat das Sachs.
So in etwa, ja. Wobei sich das Sachs mit der Zeit auch weiterentwickelte. Die Germanen begradigten die Klinge und machten sie größer und schwerer.
Aus dem Hiebmesser wurde eine richtige Waffe?
Genau. Daraus entstand schließlich das Skramersachs. Das ähnelte eher einem einschneidigen Kurzschwert. Länger, kräftiger, kampftauglicher.
Wie lang war so ein Skramersachs?
Das variierte, aber oft so zwischen 40 und 70 Zentimetern. Manche waren noch länger. Immer noch einschneidig, aber deutlich wuchtiger als das einfache Sachs.
Also eine Mittelklasse sozusagen. Zwischen dem einfachen Werkzeug und der teuren Sparta.
Gutes Bild. Und dann gibt's da noch was richtig Faszinierendes aus dieser Zeit. Die wurmbunten Klingen.
Wurmbunt? Was für ein poetischer Name.
Stimmt, oder? Der Name kommt von den Mustern auf der Klinge. Die sahen aus wie Würmer oder Schlangen, die sich winden.
Das klingt nach...
Damassierung, genau.
Okay, aber was ist Damassierung eigentlich genau? Ich höre das immer, aber...
Im Kern geht's um Musterschweißung, also Pattern Welding. Du nimmst verschiedene Eisensorten, manche härter, manche weicher, schweißt sie zu Stäben zusammen und verdrehst die oft. Das Verdrehen und Kombinieren dieser Stäbe ergibt die Muster.
Wie ein Blätterteig?
Tatsächlich, guter Vergleich. Bei jedem Falten verdoppeln sich die Schichten. Nach 10 Faltvorgängen hast du über 1000 Lagen.
Wahnsinn.
Und das Ergebnis ist eine Klinge mit extremen Eigenschaften. Die harten Schichten machen sie scharf und schnitthaltig. Die weichen Schichten sorgen für Flexibilität. Die Klinge bricht nicht so schnell.
Und diese Muster, die man sieht?
Das sind die verschiedenen Stahlschichten, die durch Ätzen sichtbar werden. Unterschiedliche Kohlenstoffgehalte reagieren anders. Dadurch entstehen diese wurmartigen, wellenförmigen Muster.
Oh, daher der Name. Wurmbund.
Genau. Und das Spannende ist, diese Technik tauchte in der Völkerwanderungszeit nur vereinzelt in Europa auf, waren echte Luxuswaffen. Die Schmiedetechnik selbst kam wohl ursprünglich aus dem syrisch-persischen Raum, aber die Klingen wurden in Europa geschmiedet, von Handwerkern, die diese Kunst beherrschten.
Aber wie kamen die nach Europa?
Gute Frage. Vermutlich über Handelsrouten durchs Mittelmeer.
aus dem östlichen Mittelmeerraum, Byzanz, Persien, Syrien, wo solche Techniken bekannt waren. Oder auch lokale Entwicklungen.
Also wieder dieser kulturelle Austausch. Wie bei den Römern mit dem Falx.
Genau das Muster. Technologie wandert mit Menschen, mit Handel, mit Eroberungen. Diese wurmbunten Klingen waren vermutlich extrem wertvoll und selten.
Noch mehr Statussymbol als die normale Sparta?
Definitiv. Wenn du eine damaszierte Klinge hattest, warst du jemand. Das war nicht nur eine Waffe, das war ein Kunstwerk. Und es zeigte, du hast Zugang zu den besten Schmieden, zu seltenen Materialien, zu Wissen aus fernen Ländern.
Krass, wie viel soziale Information in einer Waffe steckt.
Total. Und das wird im Frühmittelalter noch spannender. Da erleben wir einen regelrechten Aufschwung in der Schwertfabrikation. Zwischen dem 6. und 7. Jahrhundert passiert etwas Bemerkenswertes in Europa. Die Schwertfabrikation erlebt einen regelrechten Aufschwung.
Nach all den Wirren der Völkerwanderung?
Genau. Die politischen Verhältnisse stabilisieren sich etwas. Neue Reiche entstehen, die Handwerker fördern. Und das sieht man direkt an der Qualität des Stahls. Die verbessert sich teils deutlich.
Wie zeigt sich das konkret?
Aus dieser Zeit stammen einige hochwertige Arbeiten, die bereits mit ausgeprägten Hohlkehlen, auch Fuller genannt, ausgestattet wurden. Macht die Klinge leichter, ohne die Stabilität zu verlieren. Das war ein enormer Fortschritt.
Hohlschliff. Das ist, wenn die Klinge
ausgehöhlt ist, genau. Beidseitig wird Material weggeschliffen. Die Klinge wird leichter, bleibt aber stabil. Und vor allem, die Schneide wird schärfer, weil du einen dünneren, präziseren Anschliff bekommst.
Also weniger Gewicht, mehr Schärfe?
Exakt. Und das erfordert richtig gutes handwerkliches Können. Du musst das Material perfekt einschätzen, symmetrisch schleifen, sonst verzieht sich die Klinge.
Das ist ja schon, wie nennt man das, Präzisionsarbeit auf hohem Niveau.
Und dann kommt im 8. Jahrhundert noch was dazu. Syrische Kunsthandwerker und Klingenschmiede siedeln sich in Spanien an. Sizilien kommt ab dem 9. Jahrhundert dazu.
Warte, syrische Handwerker in Spanien?
Ja, und das hat einen konkreten historischen Hintergrund. Im frühen 8. Jahrhundert, ab 711, erobern islamische Heere große Teile Spaniens. Al-Andalus entsteht. Sizilien folgt später, ab dem 9. Jahrhundert.
Und die bringen ihre Handwerker mit?
Nicht nur mitgebracht. Die islamischen Herrscher fördern gezielt die Ansiedlung von Spezialisten aus Syrien, vor allem aus Damaskus, aus dem Irak. Syrien war zu der Zeit ein absolutes Zentrum für Metallverarbeitung und Waffenherstellung.
Also ein regelrechter Wissenstransfer.
Genau das. Und das war Absicht. Die neuen Herrscher wollten die Wirtschaft stärken, die Kultur fördern. Sie brachten die besten Schmiede, Baumeister, Wissenschaftler. Cordoba, Toledo, Palermo, das werden regelrechte Zentren des Handwerks.
Und die arbeiten dort mit lokalen Schmieden zusammen?
Oft, ja. In Al-Andalus herrschte eine vergleichsweise hohe religiöse Toleranz. Christen, Juden und Muslime konnten zusammenarbeiten. Und genau diese Mischung führte zu ungewöhnlich hochwertigen Klingen.
Die Qualität muss enorm gewesen sein.
War sie auch. Diese syrischen Schmiede brachten fortschrittliche Techniken mit. Bessere Stahllegierungen, präzisere Schleifmethoden. Teils erreichten die Qualitäten ähnliche Niveaus wie bei den damaszierten Klingen, von denen wir gesprochen hatten.
Und das verbreitet sich dann über Europa?
Über Handel, über Kriege, über Migration. Die Klingen gelangen nach Frankreich, ins Fränkische Reich, nach Italien. Europa profitiert massiv von diesem Wissenstransfer.
Wie erkannte man damals überhaupt, ob eine Klinge hochwertig war?
Gute Frage. Es gab mehrere Merkmale. Die Balance musste stimmen. Eine gute Klinge liegt perfekt in der Hand. Die Schneide sollte extrem fein geschliffen sein. Und man testete die Flexibilität. Eine hochwertige Klinge biegt sich und springt zurück, ohne zu brechen.
Praktische Tests also.
Absolut. Und dann natürlich der Ruf des Schmieds. Wenn du wusstest, dass eine Klinge aus Toledo oder Cordoba kam, hattest du eine gewisse Qualitätsgarantie.
Und wie sahen die Schwerter dieser Zeit eigentlich aus?
Frühmittelalterliche Schwerter waren oft lang und breit. Die Spitzen waren meist abgerundet. Das ist interessant. Die früheren römischen Hieb- und Stichwaffen hatten sich nun weitestgehend zu reinen Hiebwaffen entwickelt.
Warum wieder zurück zum reinen Hieb?
Das hängt mit den Rüstungen zusammen. Die waren in dieser Zeit oft Leder, Stoff, vielleicht Kettenhemd. Da funktionierte der kraftvolle Hieb besser als der Stich. Und die Kampfstile änderten sich auch. Mehr Kavallerie, wo der Hieb vom Pferd aus effektiver war.
Und die Parierstangen?
Die Abwehrstangen hatten eine gerade Form und waren...
Zum Handschutz?
Nein, aber nicht ganz, wie man denkt. Die Parierstangen waren vor allem zum Handschutz da, damit die gegnerische Klinge nicht auf deine Hand rutscht. Kurz, gerade, aus Eisen oder Bronze. Rein defensiv in dieser Zeit.
Echt?
Ja, die Parierstangen waren eher kurz und gerade. Sie schützen die Hand vorm Abrutschen der Klinge. Das war's im Grunde. Die offensive Nutzung als Schlagwaffe, das kommt erst später im Hochmittelalter auf.
Offensiv statt defensiv also.
Genau. Der Handschutz, wie wir ihn später im Hochmittelalter sehen, kommt erst später. In dieser Zeit war die Parierstange eine Zusatzwaffe. Der Knauf hatte meist eine runde oder abgeplattete Form und diente ebenfalls zum Schlagen.
Brutal effizient.
So war der Kampf damals. Und aus dieser Tradition heraus entwickelt sich ab dem 8. Jahrhundert das Wikingerschwert.
Ah, jetzt kommen die Wikinger.
Genau. Das Wikingerschwert entwickelt sich direkt aus der Sparta. Aber die Wikinger und auch die Franken, sie arbeiten die Parierstange stärker heraus. Sie wird länger, markanter, besser definiert.
Warum diese Änderung?
Teils praktisch. Eine längere Parierstange gibt dir mehr Kontrolle, mehr Hebelwirkung. Aber auch ästhetisch. Wikingerschwerter sind oft kunstvoll verziert. Der Knauf, die Parierstange, das waren Statussymbole.
Und das ist der Zwischenschritt zum Langschwert?
Genau das. Das Wikingerschwert ist die Brücke zwischen der antiken Sparta und dem mittelalterlichen Langschwert. Die Form wird definierter, die Proportionen ändern sich. Es ist eine eigenständige Entwicklung.
Und dann gibt es noch diese Buchstaben auf den Klingen.
Ja, viele Wikingerschwerter, aber auch fränkische, waren mit in Eisen eingelegten Buchstaben versehen. Das ist richtig faszinierend.
Was bedeuteten die?
Unterschiedlich.
Herstellermarken?
Oft ja. Ulfbert zum Beispiel.
Namen?
Auch. Ingeri, Leutfried, Banto. Das waren vermutlich Schmiede oder Werkstätten. So eine Inschrift war wie ein Qualitätssiegel. Wenn du ein Ulfbert-Schwert hattest, wusstest du, das ist erstklassig.
Und Segenswünsche, religiöse Sachen?
Vermutlich auch. Viele Klingen haben Kreuze, manche haben kryptische Buchstabenfolgen, die wir bis heute nicht ganz entschlüsseln können. Wahrscheinlich religiöse Schutzformeln, Segenswünsche.
Also Handwerkskunst und spiritueller Schutz?
So könnte man es sehen, wobei die meisten Inschriften wohl eher praktisch waren. Hersteller und Qualität dokumentieren. Aber die religiöse Komponente war sicher auch da.
Und diese Schwerter waren richtig wertvoll?
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Enorm wertvoll. Ein gutes Wikingerschwert kostete so viel wie mehrere Kühe oder ein kleines Stück Land. Das waren Erbstücke, die über Generationen weitergegeben wurden. Oft wurden sie mit ins Grab gelegt, was zeigt, wie wichtig sie waren.
Und diese ganze Qualität, vom syrischen Wissenstransfer bis zu den Wikingerschwertern, das ist wieder dieser internationale Austausch.
Genau das. Das Frühmittelalter ist kein dunkles Zeitalter. Es ist eine Zeit des Wissenstransfers, des Handels, der Innovation. Und nirgendwo sieht man das deutlicher als bei den Schwertern. Ab dem 10. Jahrhundert passiert etwas Entscheidendes. Das Wikingerschwert entwickelt sich allmählich zum Ritterschwert oder Langschwert, wie man es auch nennt.
Was ändert sich konkret?
Die Proportionen werden länger. Sowohl die Klingen als auch die Parierstangen wachsen. Die Klingenlänge steigt auf etwa 80 bis 95 Zentimeter. Insgesamt 110 bis 130. Das ist deutlich mehr als bei den Wikingerschwertern.
Also ein echter Längensprung.
Ja, und noch was Wichtiges. Die Schwerter werden wieder mit einer Spitze zum Stoßen versehen. Die abgerundeten Spitzen des Frühmittelalters verschwinden.
Warum dieser Rückschritt oder Fortschritt?
Das hat mit den Rüstungen zu tun. Die wurden besser, komplexer. Gegen ein gutes Kettenhemd hilft der Hieb nur bedingt. Ein gezielter Stich in die Lücken zwischen den Kettringen oder an Schwachstellen ist da effektiver.
Also wieder diese Anpassung an neue Bedingungen.
Genau. Und interessant ist auch die Form. Aufgrund ihrer geraden Gestalt und ihrer langen Parierstangen ähnelten die Langschwerter des Hochmittelalters vielfach einem christlichen Kreuz.
Das war sicher kein Zufall.
Vermutlich nicht. Das Schwert als Symbol des Glaubens, das passte perfekt zur Ideologie der Kreuzzugszeit. Praktisch war es, symbolisch war es noch wichtiger.
Also Waffe und religiöses Symbol zugleich.
Genau. Und gegen Ende des 12. Jahrhunderts kristallisiert sich eine typische Form heraus. Breite Klinge, die zusehends spitz zuläuft. Eine breite, gerade Parierstange, ein unterteilter Griff, der in einem runden oder abgeflachten Knauf endet.
Und aus dieser Form entwickeln sich dann die größeren Schwerter?
Richtig. Aus dieser Form heraus entstehen erst die Anderthalbhänder, auch Bastardschwert genannt. Und später die Zweihänder, die Bithänder.
Warte, warum Bastardschwert? Das klingt abwertend.
Klingt es, aber es war nicht so gemeint. Die Bezeichnung kommt von der hybriden Natur dieser Waffe. Sie war weder ein reines Einhandschwert, noch ein vollwertiger Zweihänder.
Eine Mischform also.
Genau, ein Bastard zwischen zwei Schwerttypen. Der Griff war lang genug für beidhändige Führung. Das war auch die Regel. Je nach Situation konntest du es aber auch einhändig nutzen.
Also flexibel einsetzbar.
Genau das war der Vorteil. Meistens führtest du es beidhändig. Aber wenn du schnell sein oder ein Schild nutzen wolltest, ging es auch einhändig.
Und der Zweihänder war dann richtig zweihändig?
Absolut. Der wurde ausschließlich beidhändig geführt. Gesamtlängen von 1,5 Meter oder mehr. Ab 1500 gab es sogar Modelle mit bis zu 2 Metern Länge.
Aber die mussten doch
unglaublich schwer sein? Das ist der Mythos. Tatsächlich wogen die meisten Zweihänder zwischen 2 und 3,5 Kilogramm.
Nur? Ich dachte immer, die wären viel schwerer.
Das denken viele. Es gibt einzelne Exemplare, die schwerer waren. 4, 5, manchmal sogar 6 Kilogramm. Aber das waren Ausnahmen. Oft Paradeschwerter oder für besonders kräftige Kämpfer.
Also eigentlich überraschend leicht für die Größe.
Ja, und das war Absicht. Die Schwerter mussten handhabbar bleiben. Ein geübter Kämpfer konnte einen Zweihänder überraschend wendig führen. Die Balance war entscheidend.
Wozu wurden die eingesetzt?
Oft von Landsknechten im 16. Jahrhundert. zum Durchbrechen von Pikenwellen, zur Verteidigung von Bannern. Es waren spezialisierte Waffen für bestimmte Aufgaben.
Und im Spätmittelalter, die Schwerter wurden ja noch länger.
Die Entwicklung setzte sich fort, ja. Im Spätmittelalter wuchsen die Schwerter weiter. Das durchschnittliche Schwert dieser Zeit besaß eine 110 bis 120 Zentimeter lange Klinge. Anderthalbhändige Schwerter waren im 13. Jahrhundert noch selten, aber im 14. Jahrhundert wurden sie zum charakteristischen Ritterschwert.
Was trieb diese Entwicklung?
Die Rüstungen. Die Qualität und Stärke der Panzerung nahm immer weiter zu. Einfache Kettenhemden wurden durch Plattenpanzer ergänzt oder ersetzt. Die Schwerter mussten darauf reagieren.
Oh, also ein technologisches Wettrüsten.
Genau. Die Klingen wurden zusehends stärker. Der Hohlschliff, der die Klinge leichter machte, wurde seltener. Stattdessen liefen die Klingen nun vermehrt bereits ab der Angel spitz zu.
Um Gewicht zu sparen?
Exakt. Wenn du die Klinge dicker und kräftiger machst, wird sie schwer. Um das auszugleichen, verjüngst du sie von der Angel an. So behältst du die Schlagkraft beim Hieb, aber das Gewicht bleibt handhabbar.
Aber gegen diese massiven Plattenpanzer?
Da entwickelt sich im 14. Jahrhundert noch was Spezielles. In Italien und Frankreich setzen sich vermehrt besonders spitze Schwerter durch, die Bohrschwerter, auch Estoc oder Panzerstecher genannt.
Die waren speziell gegen Rüstungen?
Genau das. Die Spitzen verfügten über eine enorme Härte. Die Klinge war oft steif, mit dreieckigem oder viereckigem Querschnitt, alles ausgelegt auf den Stoß.
Konnten die wirklich jeden Panzer durchdringen?
Nun, das ist komplizierter. Gegen Kettenhemden waren sie sehr effektiv. Ein kräftiger Stoß mit so einer gehärteten Spitze konnte die Ringe sprengen und durchdringen.
Aber Plattenpanzer?
Da war es schwieriger. Eine massive Brustplatte aus gehärtetem Stahl durchstoßen? Fast unmöglich. Aber, und das ist wichtig, die Panzer hatten Schwachstellen. Gelenke, Übergänge zwischen den Platten, die Visieröffnung am Helm.
Ah, also gezielte Stiche an die verwundbaren Stellen.
Genau. Die Fechtbücher dieser Zeit zeigen Techniken, bei denen du das Schwert im Halbschwertgriff führst. Eine Hand am Griff, die andere direkt an der Klinge. So hast du maximale Kontrolle für präzise Stöße.
Also chirurgische Präzision statt roher Gewalt.
Gutes Bild. Der Kampf wird technischer. Spezialisierter. Jede Waffe hat ihre Nische. Der Zweihänder für Formationen, das Langschwert für den Zweikampf, der Panzerstecher gegen schwere Rüstung.
Und das alles entwickelt sich, weil die Rüstungen besser werden.
Ein ständiges Wechselspiel. Die Schmiede perfektionieren die Rüstungen. Also entwickeln die Waffenschmiede spezialisierte Waffen. Die wiederum führen zu besseren Rüstungen. Es ist ein echtes Wettrüsten.
Bis dann die Feuerwaffen kommen?
Das ist dann die nächste große Umwälzung. Aber bleiben wir erstmal bei den Schwertern. Denn in der Renaissance und frühen Neuzeit gibt's nochmal richtig spannende Entwicklungen. In der Renaissance und frühen Neuzeit verändert sich die Kriegsführung fundamental. Und mit ihr die Art, wie Schwerter genutzt werden.
Die Spezialisierung geht weiter?
Ja, aber in eine andere Richtung. Die Verfeinerung der Fechtkunst führt dazu, dass das Schwert mehr als reine Kriegswaffe wird. Es wird zur Waffe des Duells, der persönlichen Ehre, der Selbstverteidigung im zivilen Kontext.
Also die Fechtschulen
werden enorm wichtig. Meister wie Johannes Lichtenauer, Fiore dei Liberi, später die italienischen und spanischen Fechtmeister. Sie entwickeln systematische Kampfstile. Und das Schwert muss sich anpassen.
Wie zeigt sich das konkret?
Die einfachen Parierstangen werden durch komplexere Griff- und Faustschutzbügel ersetzt. Stell dir vor, bisher war die Parierstange einfach und gerade. Jetzt entwickeln sich verschlungene Bügel, die die Hand wirklich schützen.
Also eine Weiterentwicklung des Schutzes.
Genau der Wandel. Im Frühmittelalter waren Parierstangen noch einfache defensive Elemente. Jetzt entwickeln sie sich zu komplexen Schutzgefäßen, weil die Fechttechniken präziser werden. Gezielte Stiche an die Hand, schnelle Entwaffnungsmanöver.
Und daraus entstehen die Rapiere?
Richtig. Um 1550 entwickelt sich in Italien und Spanien aus dem Seitschwert das Rapier. Das Seitschwert war noch eine Übergangsform, zum Hieb und Stich geeignet. Parallel gab es den Panzerstecher, auch Bohrschwert oder Estoc genannt, eine militärische Stoßwaffe gegen Rüstung. Rapiere sind reine Duellwaffen. Lange, schlanke Klingen, oft 90 bis 110 Zentimeter, manchmal länger. Mit diesen elaborierten Gefäßen zum Handschutz.
Die waren gegen Rüstungen?
Ursprünglich ja, aber die Rapiere entwickeln sich schnell zur zivilen Waffe, zum Duellschwert des Edelmanns und zunehmend auch des wohlhabenden Bürgers.
Warte, Bürger durften jetzt auch Schwerter tragen?
Das ist das Faszinierende. Schwerter waren nun nicht mehr länger nur Rittern und Adligen vorbehalten. Das ändert sich grundlegend.
Aber warum? Was ermöglichte das?
Mehrere Faktoren. Erstens wirtschaftlich. Die Produktion von Klingen wird effizienter. Mehr Schmiedezentren, bessere Handelsnetze. Schwerter werden bezahlbarer.
Nicht mehr nur für die Elite also.
Genau. Zweitens gesellschaftlich. Das Bürgertum gewinnt an Macht, an Selbstbewusstsein. Händler, Zunftmeister, die wollen sich verteidigen können, wollen Statussymbole.
Und drittens?
Die Söldnerheere. Besonders in Italien, Deutschland, der Schweiz entstehen professionelle Söldnertruppen. Die Landsknechte in Deutschland werden berühmt und berüchtigt.
Und die brauchten Waffen.
Massenhaft. In diesen Söldnerheeren kamen mit der Zeit immer mehr Schwerter zum Einsatz. Nicht als Hauptwaffe, die Picke, die Hellebarde waren wichtiger, aber als Nebenwaffen.
Und die riesigen Zweihänder?
Die auch. Die wurden sogar noch größer. Wir hatten ja über die 1,5 Meter gesprochen, aber ab 1500 erschienen Modelle mit bis zu zwei
Meter Länge?
Ja. Diese Riesenschwerter wurden vor allem von Landsknechten eingesetzt, die sogenannten Doppelsöldner. Elitekämpfer, die doppelten Sold bekamen, machten nur einen kleinen Teil der Truppe aus, etwa 5 bis 10%.
Weil die Arbeit so gefährlich war?
Exakt. Mit diesen Zweihändern sollten sie die gegnerischen Pikenformationen aufbrechen. Sie gingen voran, schlugen die Pikenspitzen beiseite oder hackten sie ab. Extrem riskant.
Aber neben diesen Riesen gab es auch kürzere Schwerter?
Absolut. Der Katzbalger.
Mit der S-förmigen Parierstange.
Genau. Kurz, praktisch, perfekt im Gedränge.
Okay, langsamer. Was machte den Katzbalger so praktisch?
Er war das typische Landsknechtschwert des 16. Jahrhunderts. Kurz, meist so 50 bis 80 Zentimeter Klingenlänge. Diese charakteristische S-förmige Parierstange, die auch als Handschutz diente.
Und warum war er für Söldner ideal?
Mehrere Gründe. Erstens, in der Schlacht, im engen Gedränge, ist ein langes Schwert unpraktisch. Der Katzbalger war kurz genug für den Nahkampf, lang genug für effektive Hiebe und Stiche.
Eine Zweitwaffe also.
Genau, die Hauptwaffe war Picke oder Hellebarde. Aber wenn die Formation zusammenbrach, wenn es zum Handgemenge kam, zog man den Katzbalger. Zweitens, er war robust und günstig in der Herstellung. Söldner brauchten keine dekorierten Prunkschwerter.
Praktisch und bezahlbar.
Und drittens, die breite Klinge und die solide Konstruktion machten ihn auch als Werkzeug brauchbar. Im Lager, auf dem Marsch. Das waren Arbeitswaffen.
Diese ganze Demokratisierung, das hat die Kriegsführung verändert?
Total. Plötzlich hattest du große Armeen aus bezahlten Söldnern statt kleiner Ritterheere. Die Taktiken änderten sich, die Disziplin wurde wichtiger und das Schwert war nicht mehr das Symbol absoluter Macht.
Sondern?
Ein Werkzeug unter vielen. Und dann kam noch was dazu, das alles nochmal revolutionierte.
Die Feuerwaffen?
Genau. Arkebusiere,
Musketiere. Die begannen, das Schlachtfeld zu dominieren. Ein Musketenschuss durchschlug Rüstungen, die ein Schwert nie knacken würde. Und man brauchte viel weniger Training.
Das Ende der Schwertära?
In gewisser Weise ja. Das Schwert verlor seine Dominanz als Kriegswaffe. Es blieb wichtig für Duelle, für Selbstverteidigung, als Statussymbol. Aber auf dem Schlachtfeld Pike, Hellebarde und vor allem die Schusswaffen übernahmen.
Eine Ära geht zu Ende.
Nach fast 3000 Jahren, von den ersten Bronzeschwertern bis zu diesen raffinierten Renaissance-Klingen, verändert sich die Rolle fundamental. Wobei das Schwert nie ganz verschwindet. Säbel bleiben bei der Kavallerie wichtig. Und als Symbol
bleibt es bis heute.
Genau. Wenn wir heute von Schwertern sprechen, von ihrer Entwicklung, dann erzählen wir auch die Geschichte Europas. Von den Kelten über die Römer, die Wikinger, die Ritter bis zu den Landsknechten. Jede Epoche, jede Kultur hinterließ ihre Spuren.
Und all diese Techniken, diese Innovationen, die sind bis heute faszinierend.
Absolut. Die Schwertentwicklung zeigt, wie Menschen auf Herausforderungen reagierten. Bessere Rüstungen, wir entwickeln stärkere Klingen. Neue Kampfstile, wir passen die Form an. Kultureller Austausch, wir lernen von anderen.
Von der Latenzzeit bis zur Renaissance. Was für eine Reise.
Und das Schöne ist, diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Heute wird dieses Wissen bewahrt. In Museen, in der Forschung, bei Reenactment-Darstellern und bei Menschen, die sich für historische Waffen interessieren.
Wenn man so zurückblickt, von der Latenzzeit bis zur Renaissance, das sind fast 2,5 Jahrtausende Schwertentwicklung.
Wir haben mit relativ einfachen, uniformen Eisenklingen begonnen. Zweischneidig, gerade, zwischen 60 und 80 Zentimeter lang.
Und enden bei hochspezialisierten Waffen. Rapiere für Duelle, Panzerstecher gegen Plattenpanzer, Zweihänder für Söldner, Katzbalger für den Nahkampf.
Das Faszinierende ist, es war keine lineare Entwicklung. Die Schwerter wurden nicht einfach nur länger oder besser. Sie passten sich an.
An die Gegner?
An alles. An neue Gegner, an verbesserte Rüstungen, an veränderte Kampftechniken. Die Römer übernahmen von den Kelten und entwickelten das Gladius und die Spatta. Die Germanen machten die Spatta länger und schwerer.
Die Wikinger entwickelten daraus ihr eigenes Schwert, das dann wieder zum Ritterschwert wurde.
Genau. Und immer wenn die Rüstungen besser wurden, reagierten die Schmiede. Im Spätmittelalter wurden die Klingen stärker, spitzer. Bohrschwerter kamen auf, die Panzerlücken ausnutzten.
Und was mich wirklich
beeindruckt, der kulturelle Austausch.
Ja, genau das.
Das war wirklich der rote Faden. Keltische Reitertruppen in römischen Diensten bringen ihre Schwerter mit. Syrische und byzantinische Handwerker bringen Schmiedetechnik nach Spanien und Sizilien, wo hochwertige Klingen entstehen.
Europa war nie isoliert. Das Wissen wanderte, die Techniken verbreiteten sich.
Und das zieht sich durch die gesamte Entwicklung. Das Falks aus dem Schwarzmeergebiet, die Fechtmeister aus Italien und Spanien. Jede Innovation hatte ihren Ursprung oft woanders.
Und gesellschaftlich änderte sich auch alles. Anfangs war die Sparta ein Statussymbol der Vornehmen.
Und am Ende trägt sie fast jeder Söldner. Die Demokratisierung des Schwertes durch effizientere Produktion, durch Söldnerheere, durch wirtschaftlichen Wandel.
Von der Elitewaffe zur Massenware.
Wobei die technologischen Höhepunkte beeindruckend bleiben. Die Damaszierung mit ihren 1000 Lagen Stahl. Die Hohlschliffe des Frühmittelalters. Die gehärteten Spitzen der Bohrschwerter.
Aber dann kamen die Feuerwaffen.
Und damit endete eine Ära. Nach 3000 Jahren, von den ersten Bronzeschwertern bis zu diesen raffinierten Renaissance-Klingen, verlor das Schwert seine Dominanz auf dem Schlachtfeld.
Aber es verschwand nie ganz.
Nein, es wurde zur Duellwaffe, zum Statussymbol, zur Kavalleriewaffe, Und heute?
Heute lebt dieses Wissen
in so vielen Bereichen weiter. In Museen, wo Originale bewahrt werden. In der Forschung, die die Techniken rekonstruiert. Im Reenactment, wo Menschen diese Geschichte lebendig halten.
Und bei Sammlern, die authentische Repliken schätzen.
Was können wir von dieser Entwicklungsgeschichte lernen?
Anpassungsfähigkeit, würde ich sagen. Keine Technologie bleibt ewig dominierend. Man muss sich entwickeln, auf Veränderungen reagieren.
Und dass Innovation oft von außen kommt. Der kulturelle Austausch war der Motor. Ohne die syrischen Schmiede, ohne die maurischen Werkstätten, ohne die keltischen Einflüsse. Die europäische Schwertentwicklung wäre anders verlaufen.
Das ist eine wichtige Lektion. Abschottung führt zu Stagnation.
Genau. Und heute können wir dieses Erbe erleben. Bei Reenactment-Veranstaltungen, bei Museumsführungen, bei historischen Fechtgruppen. Dieses Wissen wird bewahrt und weitergegeben.
Wo kann man das am besten erleben?
Museen wie das British Museum, das Landesmuseum Zürich, das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, die haben fantastische Sammlungen. Und natürlich gibt es Reenactment-Gruppen in ganz Europa, die mit authentischen Repliken arbeiten.
Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, sich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen.
Auf battlemerchant.com findet ihr nicht nur ein umfangreiches Sortiment an historischen Repliken, sondern auch auf dem Blog viele weitere spannende Themen zur Geschichte. Von Waffen über Rüstungen bis zu Alltagsgegenständen. Für historisch Interessierte gibt es da viel zu entdecken.
Von der Latènezeit bis zur Renaissance. Was für eine faszinierende Reise.
Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.